Leute geht raus an alle Leute, die sagen, Mädchen, du solltest dir deine Haare lang wachsen lassen. Das geht auch an die Leute dieser Welt, die meinen, Jungs tragen nur Hosen, keine Scheiße und Gleiche. Für dich spreche ich ein riesengroßes Fuck you aus. Scheiß auf zwei Geschlechter Welt, mach die Augen endlich auf. Denn das Her und das Sie wurden tausendmal gebrochen. Man muss nur mal ein bisschen genauer hingucken. Denn er ist für sie, ist ein Er, ist ein Net. Channel, wir nennen nicht das Ganze über das She-Rap. Über das, wir nennen das Ganze über das She-Rap. Über das She-Rap, rap, 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 rap. Leute, gestern wurde ich wieder mal krass angemacht, weil ich aufs Herrenklo wollte, aber nicht ins Männerbild passt. Junge Frau, das Damenklo ist auf der anderen Seite. Ja, so teilte eine Stimme, ist mir mit auf der Weite. Es befreite sich die Frage, bist du ein Er oder eine Sie? Ich sag ein Er, doch sie sagte mir, das glaube ich dir nie. Denn deine Stimme ist viel zu hoch, deine Haut viel zu zart. Und außerdem bist du für einen Typ ganz schön wenig behaart. Ja, wie ein Leopard, ich einfach so umgehbar sein kann. Hat die Gesellschaft ihre Regeln und bestimmt von Anfang an, doch daran werde ich mich jetzt nicht länger halten. Lass uns diese Scheiße endlich in tausend Stücke spalten. Falten wir Schubladen, denken zu einer Rakete, die ins All verreist. Doch das geht auf diesem Planeten hier groß, heiß, hoher, breit. Denn wir sind doch total individuell hier, wie Geschäfte auch, ne, wir sind einfach mal vier. Geschlechterrollen, ich dachte mich, ich schein. Geschlechterrollen, dazu sage ich klar nein. Ja, Geschlechterrollen werde ich nicht verteidigen, denn dieses zu vertreten wäre einfach nur beleidigen. Geschlechterrollen, wir lassen uns nicht schein teilen. Geschlechterrollen, dazu sagen wir klar nein. Ja, Geschlechterrollen werden wir nicht verteidigen, denn dieses zu vertreten wäre einfach nur beleidigen. Was sind denn jetzt die Tomboys, sind das Mädchen oder Jungs und ist dran? Sexualität nicht ganz schön ungesund, denn ohne Grund kommt doch nicht scheinbar so eine Lesbe auf die Welt. Und ein Typ, der sich am besten Frauenkleidern gefällt, wir werden Welt, denn eigentlich waschen die Frauen doch rar. Und der Mann, der geht zur Arbeit um das Tag für Tag. Sag, wo kommen eigentlich die Intersexuellen her? Von ganz die Funden aus dem Meer, es interessiert mich wirklich sehr immer mehr. Frag ich mich, ist es denn wirklich so wichtig, ob ich zwischen Herren stehe oder hin und her fit? Es haben nicht als Track Queens, die bei den Frauen immer voll. Und es tanzen auch nicht nur schwule Männer so toll. Was soll das, warum werden solche Sachen gesagt, gefragt? Aus mieser Frust und Langeweile in diesem miesen Staat. Ich sag euch mal, wenn ihr wirklich was zum Einordnen braucht, nenn mich ein Channel Queer Tranny Boy, das war's, ich bin raus. Geschlechterrollen, ich dachte mich, ich schein sein. Geschlechterrollen, dazu sage ich gar nein. Ja, Geschlechterrollen werde ich nicht verteidigen, denn dieses zu vertreten wäre einfach nur beleidigen. Geschlechterrollen, wir lassen uns nicht scheinen.
Hallo, ihr seid bei Tipkin, der Sendung für Pop, Feminismus und Alltagsschrott auf Radio Blau. Heutiges Thema der Sendung ist das Queer Film Festival, was in Leipzig zwischen dem 25. und 29.10. stattfindet und in Lodge die Partnerveranstaltung 18. bis 22.10. Wir haben jetzt hier Vero und Peter von der Queer Film Festival Organisationscrew und jetzt kommt das Interview. Die klassische Einstiegsfrage, erstmal hallo Vero, hallo Peter.
Hi.
Die klassische Einstiegsfrage, wie ist die Idee zu A Million Different Loves entstanden?
Also die ist entstanden durch Mirko. Und zwar hat er sich überlegt mit seinem Freund Pavel in Polen, dass die zwei irgendwie was zu dieser politischen Situation beitragen müssen und dort ein Zeichen setzen müssen und haben sich überlegt, ein Filmfestival zu organisieren. Ja, und das natürlich in Polen und in Deutschland.
Sorry. Was ist dann eure Motivation, das hier zu machen?
Also die Motivation hier für Leipzig ist erstmal, also es gab noch kein queeres Filmfestival dieser Art in Leipzig. Also es wurden immer mal Filme gezeigt auf Ladyfesten und so, aber ein richtiges queeres Filmfestival, wie es zum Beispiel in Hamburg schon eine Weile gibt, in Berlin schon eine Weile gibt, gab es hier in Leipzig noch nicht. Gleichzeitig sind wir natürlich nicht nur ein Filmfestival, sondern wir haben auch eine Konferenz dazu und eine Ausstellung, jetzt neuerdings. Und diese Konferenz, der Sinn dieser Konferenz soll sein, Queer Theory auch ein bisschen in der akademischen Szene in Leipzig, also an der Uni, so ein bisschen zu promoten, was bis jetzt ist Queer Theory einfach in Leipzig noch nicht etabliert. Und ja, das sind so die Ideen. Und natürlich die politische Arbeit zu leisten, die hinter Queer steckt. Ja.
Ja. Wie habt ihr euch gefunden? Also wie ist die Vorbereitungsgruppe zustande gekommen? Aus welchen Zusammenhängen oder Hintergründen kommt ihr? Also in Leipzig ist jetzt keine große Queer-Szene eh schon da, wo man dann aus dem Vollen schöpfen kann, wenn man Leute sucht, die sowas wollen. Erzählt doch mal kurz dazu was.
Also teilweise uni-interne Beziehungen oder irgendwie durch linksorientierte Gruppen, die sich eben privat so getroffen haben in Cafés oder irgendwie in der Szene eben oder durch Freunde, auch teils durch Zufälle und oder durch Anzeigen auch, aber größtenteils eigentlich so über die zwischenmenschlichen Beziehungen.
Aber aus welchen Hintergründen kommt ihr? Was gibt es da große Unterschiede oder könnt ihr gemeinsame Hintergründe nennen?
Also es sind glaube ich schon relativ verschiedene Hintergründe. Mirko hat am Anfang irgendwie Leute gesucht. Na, das lief zuerst über die Uni, irgendwie über das Institut der Kulturwissenschaften. Dann kam irgendwie Homo Elektrik mit rein und Giro, der unser Trägerverein ist. Und darüber sind dann Leute noch dazugekommen. Dann gibt es Leute, die so ein bisschen eher hier aus so richtig ja, traditionell linken Strukturen kommen, irgendwie Coney Island und so. Und aber eigentlich sind wir, das ist wirklich ein bisschen bemerkenswert, wir sind wirklich so ein richtig bunt zusammengewürfelter Haufen und von manchen wissen wir einfach auch immer noch nicht genau, also so gegenseitig untereinander wissen wir gar nicht genau, was eigentlich so die Motivation ist, mitzumachen. Aber es sind sehr verschiedene Leute, die es einfach die es machen, die es wichtig finden irgendwie. Und
da kommen wir dann vielleicht gleich nochmal zu dem Hauptpunkt. Was versteht ihr denn nun unter queer? Oder was ist euer Anliegen? Vorhin fiel in Bezug auf die Situation in Polen ja auch nochmal das Wort Homophobie. Was ist der Unterschied zu schwul-lesbischen Bewegungen im traditionellen Sinne, die wir schon länger kennen? Und was ist euch wichtig an queer? Was wollt ihr stark machen?
Ich glaube, der Unterschied ist da, dass zum Beispiel die Schwulenbewegung oder die Lesbenbewegung eher so dieses Konstrukt oder Modell Ehe befürworten und dort das eher befürworten und dort das Recht ausleben möchten und das eben auch für sich gewinnen möchten, während die Queer-Theoretiker das eher ankritisieren als Vertrag um ewige Liebe und ewiges Glück irgendwie zueinander und diese Treue festzumachen.
So zusammenfassen kann man vielleicht sagen, queer ist halt weniger, queer ist nicht eine bestimmte Gruppe oder ein bestimmter Personenkreis, der sich irgendwie durch irgendwelche Eigenschaften auszeichnet, sondern queer ist für uns eher so ein strategisches Verhalten, das in einer bestimmten Situation entsteht und sich auf die Auflösung von Normen richtet. Und damit unterscheidet sich dann so ein bisschen von schwul-lesbischer Politik auch zum Beispiel, genau dann, wenn so schwul-lesbische Politik zum Beispiel alles versucht, um eine Homo-Ehe zu kriegen. Und da würden wir dann die Frage stellen, wie Vero das gerade erklärt hat, ist das notwendig? Werden damit nicht wieder normative Vorstellungen von romantischer Zweierbeziehung und Glück in der Zweisamkeit und so weiter befördert, gegen die wir uns eigentlich wenden? Und so funktioniert es auch mit ganz vielen anderen Normen, nicht nur mit Normen, die auf Geschlechtlichkeit und Sexualität und Begehren bezogen sind, sondern sozusagen an den Rändern des Einsatzbereiches von Queer kommt dann auch natürlich Rassismus in den Blick. Feministische Anliegen sind auf jeden Fall immer mit drin. Eben antinormative Arbeit.
Ich würde jetzt nochmal nachhaken. Trotz alledem könnte man ja sagen, gerade wenn man die Situation in Polen anguckt oder Deutschland-Polen im Vergleich, dass ja, die Möglichkeit für homosexuelle Ehen doch auch auf irgendeine Art ein Fortschritt sind, weil sie einfach auch ganz notwendige Rechte bringen. seht ihr das eher als Erweiterung oder stehen euer Queer-Konzept oder kann das Teil des Ganzen sein, trotzdem auch so pragmatischere Lösungen mit anzustreben?
Also ich glaube, das können wir auf jeden Fall befürworten, weil es wird dort erst, also die sind dort in den Anfängen und bekämpfen da einfach oder verfolgen ganz andere Ziele als wir hier in Deutschland. Und vorwiegend steht natürlich die Gleichberechtigung im Vordergrund. Und da ist es auch ganz wichtig, dass Homosexuelle auch irgendwie die Möglichkeit haben, so eheähnliche Beziehungen miteinander zu führen, zwecks der Gleichberechtigung. Und hier steht das Konzept ja schon und hier ist das ja schon durchgesetzt. Und deswegen können wir da praktisch das auch ankritisieren.
Okay, jetzt hier von allgemeinen Themen werden wir mal ein bisschen konkreter. Warum habt ihr euch für ein Filmfestival entschieden? Also warum wart ihr der Meinung, dass man mit Filmen was bewegen kann? Warum habt ihr euch für dieses Mittel entschieden?
Das ist eine gute Frage. Also als die Idee aufgekommen ist, ein Filmfestival zu machen, war ich noch gar nicht in der Gruppe. Ich kann aber jetzt versuchen, das so nachträglich mit Gründen zu versehen irgendwie. Also klar ist, dass man mit Kino immer eine ganze Menge Leute erreicht. Und außerdem ist Kino sozusagen ein hervorragendes oder ein ausgezeichnetes Mittel, Sichtbarkeit herzustellen. Und um Sichtbarkeit geht es ganz viel in der Queer Theory und in der queeren Praxis. Und also das Sichtbarmachen von Menschen, von Lebensweisen, die in dieses starre Normengerüst der Heteronormativität nicht reinpassen. Und das können Filme leisten, indem sie solche Leute zeigen, aber auch indem sie auf eine ganz andere Art und Weise Kino machen. Also indem Formen selbst die Kritik aufnehmen an Heteronormativität und versuchen eine andere Filmsprache zu entwickeln.
Welche Auswahlkriterien hattet ihr für die Filme, die wir zu sehen kriegen werden? Nach welchen Gesichtspunkten würdet ihr sagen, das ist ein Film, der auf ein Queer-Film-Festival passt? Wo sind die Unterschiede zu klassischen schwul-lesbischen Filmen oder schwulen oder lesbischen Filmen? Was ist der Unterschied zu Heteronormalkino?
Also uns war es ganz wichtig, diese Randgruppen eben in den Vordergrund zu stellen, die sonst immer so sich im Hintergrund aufhalten und die Problematiken, die damit im Zusammenhang stehen. Und wir hatten einmal irgendwie einen Konflikt, da ging es darum, inwieweit oder wie hoch die Zahl der schwulen Filme ist, der lesbischen Filme und der Transgender-Filme, und das haben wir dann irgendwie alles ausgezählt und haben das versucht irgendwie in ein Verhältnis zu bringen, und das Verhältnis ist ganz gut, wobei ich sagen muss, also die schwul-lesbischen Filme stehen bei uns leider im Vordergrund, weil es da einfach enorm viel gibt natürlich auch die transsexuellen Themen. Ja, genau. Also intersexuelle Thematiken, da gab es irgendwie nicht so viel, und in den anderen Bereichen gab es auch nicht so viel, leider. Da haben wir einfach nicht so viele Filme zusammenbekommen. Wir haben uns eine Menge Filme angeguckt und es gibt einfach auch so viel Scheiß. Also das muss mal hier erwähnt werden.
An der Stelle unterbrechen wir jetzt gerade das Interview und schieben unseren Filmvorstellungsblock ein. Nachher geht's dann weiter.
So, jetzt kommen wir zum Wichtigsten eines Queerfilmfests, den Film. Es werden Dokumentationen, Spielfilme, Essayfilme, Kurz- und Experimentalfilme gezeigt. Eigentlich für jeden was dabei. Ich will jetzt mal ein paar vorstellen. Ich fange mal mit einem Dokumentarfilm aus Frankreich von Olivier Mayron an, Beyond Hatred. Meru wollte keine Dokumentation über Homophobie machen, sondern einen universellen Film über Toleranz und Intoleranz. Zum Plot. In Frankreich spielt er. Eine Gruppe Skinhead überfällt einen Homosexuellen und prügelt ihn zu Brei, bevor sie im Glauben, er sei tot, ihn in einen Fluss werfen, wo er in seinem Zustand ertrinkt. Das ist die Vorgeschichte. Der Film widmet sich der Familie, lässt sie von ihren Reaktionen erzählen. Der Film widmet sich auch der Vorbereitung und Durchführung des Gerichtsprozesses, lässt ebenso Eltern und Anwälte der Täter zu Wort kommen. Bemerkenswert ist, wie nüchtern und idealistisch die Familie des Opfers von ihrer eigenen Verzweiflung sich abzukoppeln fähig ist, um die Werte der Republik und der Toleranz und Demokratie über ihr eigenes Schicksal zu stellen. Sie wollen keine Rache. Sie wollen, dass die Täter sich ändern, ihren Hass überwinden. Sie sehen sie als Opfer falscher Erziehung und schlimmer Umstände. Sie wollen dafür arbeiten, dass der Fall ihres Sohnes der letzte seiner Art werde und die Gesellschaft aufrüttle.
We got giving and getting. We got giving and getting. That's what we got.
Ein weiterer Dokumentarfilm ist Female Misbehavior von Monika Treut. Monika Treuts Porträts der lesbischen Sadomasochistin Carol, der Pornokomödiantin Annie Sprinkel und der rasenden, selbstverliebten Frauentheoretikerin Camille Paglia und der Indianerin Max, die sich zum Mann umbauen lässt. Im Mittelpunkt von Bondage steht Carol. Sie ist lesbisch und Sadomasochistin. Sie spricht über ihre Sexualität, ihre Vorliebe für Fesselung und ihre Lust am Schmerz. Annie ist ein Film über Annie Sprinkel, die Darstellerin in über 200 Pornofilmen war, selbst Filme und Videos produziert, als Fotografin arbeitet, für Zeitschriften schreibt und mit eigenen Shows und Performances auftritt. Dr. Paglia porträtiert für die Frauenrechtlerin und Professorin Camille Paglia. Mit ihrem Buch Sexual Persona, in dem sie einen Bogen schlägt von der Steinzeit bis ins Pop-Zeitalter, sorgt sie in den USA für Aufregung und kontroverse Diskussionen. Und Max erzählt den Lebensweg von Max Valerio, der als Anita Valerio geboren wurde und sich entschieden hat, sein Geschlecht zu wechseln. Er erzählt von seinen Erfahrungen mit Testosteron, wie sich seine Psyche und sein Körper unter dem männlichen Hormon verändert haben und was es für ihn bedeutet, als Transsexueller zu leben.
We got giving and getting. We got giving and getting. That's what we got. We got giving and getting, that's all that we got. Giving and getting, that's all that we got. Giving and getting.
Ein weiteres Thema im Dokumentarfilmbereich ist Intersexualität. Dazu werden auch zwei Filme gezeigt, und zwar Das verordnete Geschlecht von Oliver Tholmein und Bertram Rotermund. Und von Intersexualität ebenfalls handelt der Film Tintenfischalarm von Elisabeth Charang. Jetzt komme ich zu zwei Spielfilmen, die ich ausführlicher vorstellen möchte. Als erstes Homo Father. Das ist ein polnischer Film von Piotr Matwiczyk. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, der auch an diesem Abend anwesend sein wird. Jetzt zum Inhalt. Als Gabriel plötzlich mit der Existenz einer von ihm gezeugten Tochter überrascht wird und Robert seinen neuen Job frustriert an den Nagel hängt, gerät die kleine heile Welt des schwulen Paares im Plattenbauviertel einer x-beliebigen polnischen Stadt ins Wanken. Die unabhängig vom Filmmarkt und ohne jede öffentliche Förderung entstandene Produktion geht über einen voyeuristischen Blick in das schwule Klosse des zeitgenössischen Polens hinaus und verortet sich in aktuellen Problematiken wie Erwerbslosigkeit, Arbeitsmigration, Fremdenhass und Sexismus. Zwei Hooligans, xenophobe Torwächter, die mit Blicken, Gesten, Sprüchen und Fäusten über die Aufrechterhaltung der Normalität im öffentlichen Raum gebieten, stehen symbolisch für die derzeitige politische Lage. Die Konstruktion des Männerpaares wie der Filmhandlung erscheint zunächst recht konventionell und heteronormativ, entlarvt sich jedoch gleichzeitig durch klischeehaft komische Übertreibungen und einer Fülle Camper-Filmzitate wie der wahrscheinlich kitschigsten Töpferszene der Filmgeschichte aus Ghost, Nachricht von Sam. Ja, das klingt doch gut, oder?
They sound like a simple idea, but to get it, gotta get a bit. To get it, gotta get a bit. Get it, to get it, gotta get a bit. To get it.
Als zweiten Spielfilm möchte ich die Verfilmung von Marcel Proust, Die Gefangene, kurz vorstellen. Chantal Ackermann hat sich in der Verfilmung auf den Krisenherd der Zwischenmenschlichkeit konzentriert. Der Plot. Simon überwacht jeden Schritt Arianes. Er folgt ihr bei alltäglichen Erledigungen und spürt ihr nach, wenn sie mit einer Freundin ein Museum besucht. Seine eifersüchtigen Nachforschungen gründen in dem Verdacht, sie habe noch immer Liebesbeziehungen mit Frauen. Das Gespräch am Abend wird zum Verhör, während dem Ariane sich unablässig in Widersprüche verstrickt. Widersprüche, die nicht zum Bruch ihrer Beziehung führen, nicht einmal zum Streit. Simon selbst ist es, der Tag für Tag eine Freundin Arianes bittet, sie zu besuchen und aus seiner Wohnung zu Ausflügen zu entführen. Seine Arbeit, die ihn vorgeblich davon abhält, die beiden zu begleiten, beschränkt sich auf das Verstreichenlassen der Tage und seinen Nachforschungen. Schafft er für Ariane eine Gelegenheit, ihn zu hintergehen, um Gewissheit zu haben? Oder will er nur gewiss sein, dass sie sich ihm noch entzieht? Bereitwillig lässt sich Ariane auf seine Kontrollavancen ein, in dem Wissen, dass er ihr Innerstes nie in Besitz nehmen wird. Ariane hat sich in Simons Liebesgefängnis eine autonome Zone geschaffen und ihm den Zugang verwehrt. Und Simon weiß von diesem unergründlichen Ort, dieser Verschwörung und, wie er glaubt, Untreue, weswegen seine Verhöre immer rigider werden. Bleischwer lastet auf der Szenerie eine anachronistische finanzielle Sorglosigkeit, die Chantal Ackermann zusammen mit Prosts Geschichte in das Paris der Gegenwart holt. Und vor deren Hintergrund der Nachweis der konstitutiven Bodenlosigkeit jedes Begehrens geführt wird. So, das war natürlich nur ein kleiner Ausschnitt aus dem Programm. Ich lese mal noch ein paar Titel vor, was noch alles kommt. Das wäre jetzt aber zu lang, alle vorzustellen. Also es kommt noch zum Beispiel Baha, eine Dokumentation, Combat, ein Essayfilm, Container, auch ein Essayfilm, Freaks, ein Spielfilm von Todd Browning, Gulabi Ayana, The Pink Mirror, ein Spielfilm, der, glaube ich, so in Bollywood spielt. Ja, Juggling Gender, eine Dokumentation. Kostbare Augenblicke, Kurzfilm. Also es wird auch vor jedem Film, wird es einen Vorfilm geben. Also es wird immer eine kleine Filmreihe sein. Also man geht nicht immer nur wegen einem Film rein. Man wird mehrere sehen und das macht es natürlich spannend.
Hier ist immer noch Tipken, die Sendung für Popfeminismus und Alltagsschrott auf Radio Blau. Heute berichten wir über das Queerfilmfestival und die Queertagung A Million Different Loves, die von 25. bis 29. Oktober in Leipzig stattfindet. Weiter geht's mit dem Interview, das wir mit Vero und Peter aus dem Organisationsteam geführt haben.
Jetzt darf ich mal eine fiese Frage stellen. Wie sieht's in queeren Zusammenhängen mit der Männerüberrepräsentation aus?
Also ich glaube, dass in queeren Kreisen schon darauf geachtet wird. Ja, das hatten wir auch vorhin irgendwie. Also ich glaube, dass schon darauf geachtet wird, irgendwie da so eine Gleichberechtigung reinzubringen. Peter, willst du was dazu sagen?
Wir haben uns vorher vor allem auch über diese Frage eine ganze Menge Gedanken gemacht. Der Punkt ist, dass wir es einfach nicht wissen, ja. Also in wie das in Gruppen ist, die irgendwie in anderen Gruppen, die Festivals organisieren oder diese Art von politischer Arbeit leisten, das können wir nicht sagen. So. Bei uns ist es so, dass es keine Männerüberrepräsentation gibt. Also auf der Konferenz ist es ganz klar so, wir haben mehr Frauen, die vortragen. Das ist aber auch deswegen so, weil Queer Theory. Also weil Frauen da mehr machen in dem Bereich. Also auch die ganz großen Namen, das sind Frauen. Also Judith Butler und Antje Engel, die bei uns den Einführungsvortrag halten wird zum Beispiel. In unseren Filmen haben wir versucht, irgendwie auf ein ausgeglichenes Verhältnis zu achten. Das war nicht alles. Wir haben auch viel darauf geachtet, ob die Filme tatsächlich gut sind, das hat Vero auch schon gesagt. Aber na klar, also wir haben natürlich mit auf solche Sachen geachtet. Und ich glaube, wir haben, also bei uns kann man, glaube ich, den Vorwurf nicht machen. Aber es gibt natürlich dieses Problem, ne, dazu gab es ja auch mal einen Artikel in der Phase 2 vor kurzem, dass es halt sein kann, dass sozusagen dieses so ein queer Behavior irgendwie, sich die Fingernägelchen pink lackieren irgendwie und dann halt sagen, wow, ich bin so queer und dann trotzdem wieder so das alte Mackerverhalten an den Tag legen. Das Problem gibt's natürlich, so dass unter Umständen gibt's das. Ich würde sagen, bei uns gibt's es nicht. Also bei uns.
Also ich glaube eher, dass wir uns über diese Prototypen, diese Stereotypen oder Klischees oder eben Rollen eher lustig machen, indem wir die wiedergeben. Aber ich glaube, irgendwie bei uns gibt es das so überhaupt gar nicht. Also es ist eher so ein, ja.
Wo wir gerade bei den Konflikten waren oder auch bei den Konflikten, die ihr nicht hattet, gab es dann noch weitere Themen, inhaltliche Punkte oder Organisationsfragen, die bei euch besonders umstritten waren, wo es sehr unterschiedliche Positionen in der Gruppe gab und ihr lange ringen musstet?
Ja, also was mir da spontan einfällt, sind, glaube ich, die Flyer. und irgendwie alles, was so ins Auge fällt, eben was man, das Liporello und so. Also wir haben stundenlang da gesessen, wir haben stundenlang darüber geredet und es war super nervig und das war, glaube ich, so Streitpunktthema Nummer 1. Ansonsten inhaltlich würde ich sagen, gibt es immer mal Konflikte, die man bereden muss, die auch total wichtig sind, damit man irgendwie. Ach, ich weiß ich jetzt gar nicht, fällt mir jetzt spontan nichts ein. Also war wohl auch nicht so der Rede wert. Das sind eben irgendwie Thematiken, die mal so auftauchen, die man mal bequatscht und sich mal kurz streitet oder so. Ja, das ist auch wichtig. Ja, aber ansonsten inhaltlich fällt mir jetzt nichts so ein, was jetzt irgendwie total schwierig war oder so.
Also wir hatten ganz am Anfang eine krasse Diskussion darüber, wie wir uns überhaupt öffentlich präsentieren sollen. Ob wir sozusagen eine Corporate Identity haben wollen, mit festem Logo irgendwie und festem Schrifttyp und so, dass wir immer wieder erkannt werden. Und wir haben uns dann dagegen entschieden. Also wir haben dann gesagt, wir machen so eine Netz-Identity irgendwie so. Das heißt, dass immer wieder auf verschiedenen öffentlichen Medien etwas wiederkommt, aber niemals ein bestimmtes Logo sich durchzieht oder so.
Dann nochmal auf die Filme zurückzukommen. Gibt es eine bestimmte queere Ästhetik oder eine queere Filmsprache, also wo jetzt nicht nur in der Auswahl der Themen schon der Bezug da ist, sondern auch in der Machart?
Ich würde noch ergänzen wollen quasi oder daran knüpfen die Frage, ist das was ganz Neues? Also wenn es so eine Ästhetik gibt oder, also die, soweit ich gesehen habe, ist das ja auch Thema in den Konferenzbeiträgen. Ist das was ganz Neues oder kann man das auch schon in viel älteren Filmen finden, Ansätze davon?
Also ich glaube, da sind verschiedene Fragen drin. Also es geht natürlich einmal darum, ob es... Also verstehe ich das jetzt. Es geht einmal darum, ob es Filme gibt, die sozusagen eine ganz eigene queere, wirklich formale Ästhetik haben. Da würde mir zuerst das New Queer Cinema einfallen. Und wir haben halt im Programm zum Beispiel Watermelon Woman, was ein Film, der da reinfällt ins New Queer Cinema. Oder auch kurze Dokumentarfilme von Monika Treut, die bei uns am ersten Tag laufen. Und da ist es halt so, dass so verschiedene Filmgenres miteinander verquickt werden, vermischt werden, Dokumentarfilm, Erzählfilm, Experimentalfilm und biografische bzw. autobiografische Elemente mit einer Rolle spielen, also mit sehr, sehr viel experimentiert wird. Und gleichzeitig ist es ziemlich, also gerade in Watermelon Woman, sehr, sehr leicht erzählt auch und oft witzig, wobei die Thematik selbst dann auch wieder sehr, sehr ernst ist. Und andererseits natürlich die Frage nach queeren Lesarten oder queerer Aneignung von Filmen, was es auf jeden Fall schon länger gibt als das New Queer Cinema. Und da geht es dann darum, bestimmte Filmästhetiken, bestimmte Ikonografien oder Symboliken sich anzueignen, zum Beispiel Glamour. Ja, darum geht es übrigens auch in unserer Ausstellung, um Glamour.
Kannst du für die Leute, die nicht so bewandert sind, oder auch für mich nochmal sagen, was ist das New Queer Cinema? Ist das ein Label, was von vornherein, wo sich Filmemacherinnen, Filmemacher zusammengetan haben, bewusst dafür? Oder ist das dann später dieses Label von außen gekommen? Oder?
Also wann genau die Bezeichnung aufgekommen ist, weiß ich nicht. Ich denke, das sind Filme aus einer Periode von den frühen 80ern bis Ende der 80er, so ungefähr... ungefähr 10 Jahre dürfte das gedauert haben, wenn ich mich da nicht verhaue. Und ich denke auf keinen Fall, dass es sozusagen, also es war nicht wie Dogma, wir erklären jetzt, was wir machen wollen und dann machen wir die Filme danach, sondern das sind Leute, die aufgrund bestimmter Themen bestimmte Ästhetiken entwickelt haben und nachher so im historischen Draufblick kann man dann sagen, das gehört irgendwie zusammen. Also da gibt es irgendwie eine Einheit. So. Ja.
Ja, wo wir bei den Filmen noch sind, ihr habt es vorhin schon mal kurz angesprochen, andere Diskriminierungsverhältnisse, andere Themen waren euch auch wichtig. Was genau, wie habt ihr dem Rechnung getragen? Plum könnte man ja sagen, queer ist irgendwie auch so eine akademische Mitteloberschichtsbewegung. Und wie seht ihr das oder wie habt ihr da vielleicht auch versucht gegenzusteuern? Also wurden andere Aspekte aufgenommen, wie zum Beispiel Rassismus, Klassismus, soziale Lage etc.? Hat das bei euch eine Rolle gespielt oder ist das mehr Zufall, dass es in einigen Filmen auch thematisiert wird?
Nee, auf jeden Fall hat das eine große Rolle gespielt. Also Rassismus ist da auf jeden Fall ganz wichtig. Es geht eben um verschiedene Randgruppen und die Diskriminierungsart oder diese Umgehensweise mit dieser mit diesem Personenkreis, die sich dagegen natürlich auch wehren müssen oder beziehungsweise dort was verändern müssen. Und
ja, das fällt natürlich rein in, oder die Definition von queer als einer antinormativen Strategie versucht das natürlich schon so ein bisschen mit zu beantworten. Na klar, es geht auch darum, Normierungen, die gegen Menschen aufgrund einer Ethnie, der sie angehören, gerichtet sind oder die durch soziale Klassen zustande kommen, zu bekämpfen. Und wir haben ganz bewusst Filme reingenommen wie Tang San Tide oder diesen Klassiker Paris is Burning, wo es auf jeden Fall um, also wo Menschen im Mittelpunkt stehen, die erstens rassistisch diskriminiert sind, dann sexistisch diskriminiert sind, unter Transphobie zu leiden haben und außerdem sozusagen sozial ganz, ganz unten stehen. Und ja, das ist bemerkenswert, dass sich ganz, also viele queere Strategien genau an der Stelle und aus diesen Kontexten heraus entwickelt haben. Ja.
Also was mir dazu spontan noch einfällt als Film ist zum Beispiel Milkman. Das ist irgendwie ein Kurzfilm, eine Ansammlung von extrem, also dort wird irgendwie, kommt einiges zusammen an Normen, was aufgebrochen und aufgesplittet wird, indem eben thematisiert wird, dass der Altersunterschied ganz wichtig ist in unserer Gesellschaft. Da ist also ein älterer Mann, der was mit einem Jüngeren hat. Es geht einmal um die Schwulen-Thematik, einmal um die Diskriminierung von dem großen Altersunterschied zwischen den beiden und dann geht es auch nochmal um das verschiedene Aussehen. Also der Jüngere sieht, was man irgendwie so in unserer Gesellschaft unter Schönling oder schöner junger Mann verstehen würde oder Jugendlicher. Und der Ältere ist eben total fett, kann man sagen, und ist auch überhaupt gar nicht anziehend, hat eine Brille an und scheint auch irgendwie ungepflegt zu sein. Wenn man jetzt in den Normen reden, also von den Normen sprechen würde oder von den vorherrschenden gesellschaftlichen Normen, was jetzt irgendwie als hässlich betitelt wird. Und dann fangen die zwei eine Liebesbeziehung miteinander an, was von dem Jüngeren ausgeht. Das ist das Interessante daran. Also es sind verschiedene Punkte, die eben dort kritisiert werden und ja, also es ist sehr interessant.
If you had a machine that could make you into anything you wanted to be, like anything, anything, what would you be? I wanna be the queen. No, I wanna be 19. Wait, no, I wanna be that horrible thing I saw last night in my dream. I know, I wanna be a supermodel. She's European, a lean sex fiend. Oh, thank God I can finally fit in those dumb jeans. Ooh, then it was me. I was her. I waited for something fabulous to occur, something marvelous and absurd. I waited, there was nothing, but I was something. Gorgeous, crazy wealth, and I could always reach the top of the supermarket shelf. All of a sudden, I was no longer the model or myself. I must have thought about being a stupid box of cereal up on the stupid shelf. Boring, wondered whether I would wait forever. I guess I was a brand that wasn't adequately advertised on TV ever. But it got better. Apparently, a parent and a child threw me in a cart. It was hard, I was smothered, covered by a world of Pop-Tarts. And a part of the newspaper that scared me, I think it was the Pop-Charts. And I wish I was the cereal that wasn't so smart.
Ja, ich war vor kurzem in Hannover auf dem Ladyfest, da gab es einen Workshop zum Unterschied der queeren Bewegung zwischen der deutschen und der amerikanischen Queerbewegung, wo gesagt wurde, dass es in den USA eine viel politischere Bewegung ist, die auch praktisch und sichtbar viel mehr nach außen geht, sich also einerseits weniger nur im akademischen Bereich bewegt und zum anderen weniger nur Partykultur, Fashion Show ist. Wie seht ihr das? Stimmt das? Wolltet ihr das irgendwie? Wollt ihr das ändern?
Versteht ihr euch als hochpolitisch? Welchen historischen, politischen Traditionen fühlt ihr euch verhaftet oder nicht? Oder lehnt ihr völlig ab?
Also auf jeden Fall wird das in Deutschland nicht so thematisiert wie in Amerika. Oder in Amerika gibt es das einfach schon viel länger, diese Szene. Und es ist auf jeden Fall total wichtig, dass man die queere Szene auch antreibt und dass es irgendwie mehrere Kreise zieht, auch so unimäßig. Also in Leipzig ist das ja auch in der Uni jetzt gar nicht so ein großes Thema. Und es wäre schon gut, wenn das angeboten werden würde. Also das wäre so unser Wunsch, irgendwie was zu bewegen, mehrere Leute anzuregen, darüber nachzudenken oder auch eben uni-intern.
Also auf jeden Fall bedeutet Queer für uns eine politische Bewegung, die sexuelle Emanzipation erkämpfen will oder sexuelle Emanzipation darstellt, besser. Deswegen arbeiten wir zum Beispiel mit der Gigi zusammen, der einzigen Zeitschrift, die es in Deutschland in diesem Bereich gibt, glaube ich. Deswegen gibt es bei uns einen Workshop, der sich mit der Frage Por Yes or Por No auseinandersetzen wird. Deswegen haben wir ein Schlaglicht im Filmprogramm zum Thema Kindheit und Sexualität, was auf jeden Fall in den Bereich sexuelle Emanzipation hineingehört. Auch in der Gigi immer wieder thematisiert wird, vor allem wenn es darum geht, wie Pädophile diskriminiert werden, also extrem diskriminiert werden, völlig ab von der Frage, völlig ab von der Tatsache, dass es natürlich ganz, ganz schreckliche Verbrechen in dem Bereich gibt. Diese Sachen sind für uns auf jeden Fall zentrale Arbeitspunkte, insoweit die sich unterbringen lassen. Die Partykultur ist natürlich auch wichtig. Spaß soll es ja auch machen.
Ich würde jetzt trotzdem noch mal ein bisschen dranbleiben. Also ihr müsst natürlich nicht alles machen. Das ist schon großartig, dass ihr hier so eine tolle Konferenz und so ein Filmfestival organisiert. Und so ein bisschen verstehe ich auch das Filmfestival noch mal so als den Schritt, vielleicht auch aus so einem akademischen Kontext rauszugehen und einfach auch für Leute, die nicht so stark akademisch vorgebildet sind oder sich so intellektuell unbedingt auseinandersetzen mit Sachen, einfach auch einen leichteren Zugang zu bieten und Dinge ja auch auf anderen Ebenen erfahrbar und diskutierbar zu machen. Aber wie sieht's denn ansonsten aus? Was haltet ihr denn von so anderen Politikformen jenseits von, also in gewisser Weise kann man das, was ihr jetzt so macht, ja eher verstehen, dass es darum geht, quasi neue Gedanken, Ideen, Bilder zu verbreiten. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, aber es gibt ja auch ganz andere Politikformen. Findet ihr die eher obsolet oder wirkungslos oder dem Thema unangemessen oder gibt es so Schnittstellen? Könntet ihr euch auch vorstellen, dass es auch zum Beispiel irgendwie Demonstrationen geben könnte oder was fällt einem denn noch so für eine schöne Aktion ein? Dass ihr mal was besetzt.
Ja, was besetzen wäre geil. Also eine Demo wäre auch cool. Also ich wäre auf jeden Fall dabei. Wir haben bis jetzt noch keine initiiert, aber wir sind auch nicht so viele. wir können nur das machen, wofür wir Kapazitäten haben. Also wir versuchen schon ziemlich viel Netzwerk zu knüpfen, irgendwie mit Leuten zusammenzuarbeiten. Das hat halt Grenzen, ne? Und wenn Leute kommen und uns supporten und mitmachen wollen, wir sind auf jeden Fall gegenüber politischen Strategien bis zum Rande der Legalität und fast darüber hinaus. Wir sind dem zugänglich.
Beim Thema Netzwerk erinnere ich mich noch dran, was ich noch fragen wollte, nämlich, es ist ja eigentlich eine deutsch-polnische Koproduktion, das Festival. Ich kann es mir noch gar nicht so richtig vorstellen. Wie habt ihr kooperiert? Habt ihr euch E-Mails geschrieben? Seid ihr immer hin und her gereist?
Also die Kooperation fand natürlich auch übers Internet statt, allerdings auch übers Telefon. Jedoch ist natürlich nicht jeder von uns, beziehungsweise eigentlich die Mehrheit der polnischen Sprache, nicht mächtig. Und daher war das natürlich schwierig und ging natürlich nur vereinzelt über wenige Wege sozusagen.
Die Kooperation war, sie lief vor allem und basierte vor allem auf der Bekanntschaft von Mirko und Pavel. Und wir haben das schon so entschlossen auch, dass die Leute in Polen ihr eigenes Ding machen und dass wir halt hier schauen müssen, was können wir machen, in welche subkulturellen Strukturen können wir uns einbinden, wo können wir hier noch Förderung herkriegen, und die Leute in Polen haben das auch für sich gemacht. Das war aber auch sozusagen auch wiederum strategisch notwendig.
Aber worin bestand denn jetzt konkret die Zusammenarbeit? Also habt ihr gemeinsam Filme ausgewählt oder
tauschen wir Filme aus? Wir tauschen auch Filme aus. Allerdings muss ich sagen, dass das Filmprogramm in Polen auch sehr konträr zu unserem steht. Also die Aufmachung ist auch eine andere, weil die Uni-Situation, also es sind hauptsächlich Studenten, die da mitmachen, und das ist ziemlich schwierig, die für sowas zu begeistern, und für sowas, oder beziehungsweise begeistert sind viele, aber integrieren kann man von den interessierten Personenkreis natürlich ziemlich wenige, weil die irgendwie so viel zu tun haben und so vollgeknallt mit Arbeit sind, dass die einfach super wenig Zeit haben, nebenbei irgendwie sowas auf die Beine zu stellen, und deswegen haben natürlich die Leute in Polen jetzt nicht so die Möglichkeiten, die wir in Deutschland haben und auch ausschöpfen können.
Also die Konferenz funktioniert, glaube ich, ziemlich parallel. Also die Themen sind da nicht groß verschieden.
Kannst du noch mal was Genaueres zu den Unterschieden zwischen dem polnischen Filmfestival und eurem sagen?
Also ich glaube, es ist wichtig zu betonen, dass die Leute in Polen viel, viel weniger Support haben als wir hier. Die Gruppe ist viel, viel kleiner, das sind bloß 3 Leute. Die Kerngruppe sind 3 Leute, das ist bei uns auf jeden Fall anders. Wir sind so 5 bis 15 irgendwie, das schwankt immer ein bisschen. Und dann denke ich, dass in Polen, also bestimmte Sachen schwieriger möglich wären oder vielleicht sogar gar nicht möglich wären. Also was wir hier machen mit diesem schon erwähnten Schlaglicht, Kindheit und Sexualität, und da dann noch eine Diskussion anzuschließen über dieses Thema, das ist schon in Deutschland heikel. Es geht aber, wenn man mit vernünftigen Menschen zu tun hat. In Polen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es dann, was ja auch gang und gäbe ist, von der Politik, von den homophoben Politikern und von der homophoben Presse instrumentalisiert wird, dass gesagt wird, das bestätigt Vorurteile, also es bestätigt unsere Urteile über Homosexuelle, alle Homosexuellen sind Pädophile, alle Pädophilen sind Homosexuelle und deswegen auch Kriminelle, was übrigens auch ganz gut zu dieser Kampagne passt, die da neulich gelaufen ist, zur Wiedereinführung der Todesstrafe für im Falle von Kindesmissbrauch. Also sozusagen eine One-Issue-Kampagne nur für Kindesmissbrauch, Wiedereinführung der Todesstrafe. Ja, und da sieht man einfach, dass die politische Situation in Polen eine ganz, ganz andere ist, und deswegen funktionieren die Festivals ziemlich unterschiedlich und müssen natürlich auch unabhängig voneinander produziert werden. Ich würde sagen, wer sich für die Unterschiede im Einzelnen interessiert, sollte sich auf jeden Fall die Website der Polen angucken, die es auch auf Englisch gibt. Also die es nicht nur auf Polnisch gibt. Die Website, also die Webadresse ist www.amilliondifferentloves.net. Das ist jetzt unsere deutsche Seite, aber wir haben einen Link zu der polnischen Seite. Da ist es einfach amilliondifferentloves.pl für Polen.
Zum Thema Polen passt auch ein Interview, was mit der Queerfilmgruppe Lodwatch und Leipzig geführt wurde, aus der Leica. Da würde ich jetzt gerne mal ein bisschen was vorlesen, was sie so für Probleme haben in Polen. Also es wurden ja auch schon viele genannt, aber ich finde, dass es hier ziemlich ausführlich beschrieben ist, und das mache ich jetzt mal. Also das polnisch-deutsche Gemeinschaftsprojekt wird von Menschen aus Łódź und Leipzig geplant und koordiniert und in beiden Orten je in modifizierter Form durchgeführt. In Łódź ist darüber hinaus eine Debatte mit Politikerinnen und Film- sowie anderen Kulturschaffenden zum Thema Homophobie im öffentlichen Diskurs in Polen geplant. Im polnischen Kontext geht es zuallererst um die Sichtbarmachung nicht normativer Lebensentwürfe und sexueller Orientierung über das Medium des Films. Also verkürzt gesagt um die Sichtbarmachung von Lebenswelten, die zum Beispiel mit den dominanten katholisch geprägten Idealen von Liebe, Sexualität oder Familie nicht in Einklang zu bringen sind. Erklärtes Ziel der Organisatorin in Łódź ist es, Identifikations- und Informationsangebote bereitzustellen, die bislang unterrepräsentiert sind bzw. fehlen, sich in den heterosexistischen Mainstream einzumischen und ihn dadurch zu verändern. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass erst seit der Gründung der Kampagne Przeciw Homophobii, Kampagne gegen Homophobie, im Jahr 2001 eine polenweite Organisation existiert, die sich hauptsächlich für die Belange von Lesben und Schwulen einsetzt, die Einhaltung der Menschenrechtskonvention fordert und durch verschiedene Aktionen im öffentlichen Raum für mehr oder weniger queere Sichtbarkeit sorgt. Sichtbarwerdung und die Möglichkeit zur Überwachung dessen, was sichtbar geworden ist, bedingen sich jedoch gegenseitig. Als Beispiel für diese Ambivalenz sei auf einen US-amerikanischen Server gehostete Website des polnischen Ablegers Crew i Honor, Blut und Ehre, der Neonazi-Organisation Blood and Honor hingewiesen. Unter dem Titel Red Watch Polska werden seit Januar 2006 Fotos und zum Teil Namen, Adressen und Telefonnummern anarchistischer, antifaschistischer, feministischer und lesbisch-schwuler Aktivistinnen im Internet ausgestellt. Die Wohnung eines der Porträtierten wurde bereits mehrmals in Brand gesteckt und auf einen anderen ein Messerattentat verübt. Nur wenige Tage nach dem Marsch Toleranzmarsch in Krakau, im April 2006 gehen Dutzende Bilder und persönliche Daten von Organisatorinnen und Teilnehmern des Marches auf der Red Watch-Seite online. A Million Different Loves wird hauptsächlich aus Sponsorengeldern der Kulturstiftung des Bundes finanziert. Alle Versuche, finanzielle Unterstützung von öffentlichen und privaten Sponsoren aus Polen zu erhalten, sind hingegen erfolglos geblieben. Wir müssen uns deshalb sicherlich darauf einrichten, dass uns der Vorwurf gemacht wird, amoralischen Kulturimport aus dem Westen zu betreiben, mit dem Ziel der Unterwanderung des Wertesystems und der Zersetzung der polnischen Kultur. Dieses argumentative Muster wird häufig angewandt, um von den wirklichen Problemen abzulenken und die Ursachen nach außen bzw. in einen kriminellen Untergrund zu verlagern. Ja, das ist wie gesagt ein Teil eines Interviews, welches in der Leica veröffentlicht wurde von der Ausgabe 04, Herbst 06. Wen mehr interessiert zur polnischen Lage, der sollte sich die Zeitung einfach mal anschaffen. Sehr empfehlenswert.
I'm a he. Geschlechterrollen, ich schaffe mich, scheint ein Geschlechterrollen, dafür sage ich gar nein. Ja, Geschlechterrollen werde ich nicht verteidigen, denn dieses zu vertreten wäre einfach nur beleidigen. Geschlechterrollen, wir lassen uns nicht einteilen. Geschlechterrollen, dafür sagen wir gar nein. Ja, Geschlechterrollen werden wir nicht verteidigen, denn dieses zu vertreten wäre einfach nur beleidigen. Geschlechterrollen, ich schaffe mich, scheint ein Geschlechterrollen, dafür sage ich gar nein. Ja, Geschlechterrollen werde ich nicht verteidigen, denn dieses zu vertreten wäre einfach nur beleidigen. Geschlechterrollen, wir lassen uns nicht einteilen. Geschlechterrollen, dafür sage ich gar nein. Ja, Geschlechterrollen werde ich nicht verteidigen, denn dieses zu vertreten wäre einfach nur beleidigend, ja.
Für alle, die mehr über queere Theorie erfahren wollen, sei noch einmal auf die Konferenz von A Million Different Loves hingewiesen. Referentinnen und Referenten aus Polen, Deutschland, Frankreich, Belgien und Tschechien werfen in ca. 20 Vorträgen queere Blicke auf Film, Musik und Kunst und fragen nach der Konstruktion von Geschlecht, Körper und Begehren. Im Eröffnungsvortrag umreißt Anke Engel vom Institut für Queer Theory in Hamburg das Thema mit vielen Fragen. A Million Different Loves. Was passiert, wenn wir Differenzen so vervielfältigen, dass sie nicht mehr zählbar sind, geschweige denn, dass sie sich noch in Kategorien fassen ließen? Entsteht dann vielleicht statt einer Vielfalt eine Uneindeutigkeit? Und was wäre damit gewonnen? Wenn sich Queer gegen die Monokultur heterosexueller Existenz und die Beschränkungen auf nur zwei Geschlechter wendet, so auch deshalb, weil derlei Formatierung von Geschlecht und Sexualität zum Einsatz kommen, um Hierarchien und Ausschlüsse, Privilegien, Dominanz und Herrschaft zu begründen. Gelingt es queerer visueller Kultur, neue Bilder von Geschlecht und Sexualität zu erfinden? In welcher Weise unterlaufen diese die zweigeschlechtlich-heterosexuelle Norm? Inwiefern stellen sie nicht einfach neue Sichtbarkeiten her, sondern arbeiten um, was wir als sichtbar und sehbar verstehen? Und geraten hierbei aktuelle Macht- und Herrschaftsformen ins Visier? Wer im Vorfeld der Konferenz noch mehr erfahren möchte, kann das natürlich auf der Website von A Million Different Loves tun. Darüber hinaus machen die Organisatorinnen noch einmal selbst eine Radiosendung am Mittwoch, dem 18.10. um 21 Uhr auf Radio Blau.
Jetzt kommen noch ein paar Veranstaltungstipps. Der erste ist passend zum Thema Queer Culture in Leipzig. Vom 20. bis 22. Oktober wird hier das Boy-Girl-Zucker Music Festival stattfinden. Die Veranstaltungsorte sind die Schaubühne Lindenfels, Galerie Delikatessenhaus und das Noch besser Leben. Schon die Schreibweise des Festivaltitels Boy-Girl pfeift auf alle Rechtschreibregeln und lässt den Inhalt schon erahnen. Ich lese mal was aus der Pressemitteilung vor. Und zwar heißt es da, are you a boy, are you a girl, are you none? Beim Boy-Girl-Zucker-Music-Festival verschmelzen verschiedene Elemente wie Konzert, Ausstellung, Film, Party und Tanz zu einem komplexen Auseinandersetzungsraum mit dem Thema Queer, Gender, Intersex. Schlüsselmedium ist hierbei die Musik und so verbindet alle Veranstaltungen und Künstlerinnen in direktem und weiterem Sinne das Thema Musik und Performance. Sei es eine queere Band, ein schwuler Musiker, ein Film über die Kunstfigur Klaus Nomi oder lesbisch-feministische Musikerinnen. Eine Ausstellung, die Transgender thematisiert oder ein Tanzkurs, bei dem jeder mit jedem tanzen lernen kann. Ziel ist es, über dieses klar verständliche Medium einen ganz direkten Zugang der Besucherinnen, Zuhörerinnen und Interessierten zum Thema Queer zu finden. Kurz und einfach gesagt, raus aus dem Vortragsraum und hinein in die Praxis und das Erleben. Ja, aus dem Programm, auf dem Programm stehen unter anderem Noisy Pig und Team Plastik aus Berlin, die Nuclear Family aus Kopenhagen oder Jean Serene aus London. Ja, wie gesagt, vom 20. bis 22. Oktober das Boy-Girl-Zucker Music Festival, sozusagen als Einstimmung für das Queer Film Festival. Das komplette Programm und nähere Infos findet ihr im Internet unter www.zucker-nights.de.
Als nächstes gibt es einen Veranstaltungstipp zu einem ganz anderen Thema. Am 4. Oktober findet um 19.30 Uhr im Coney Island eine Veranstaltung unter dem Thema Kopftuch als System statt. Das AFBL hat die Exil-Iranerin Fatih Naqib-Zadeh eingeladen und wird den Film Kopftuch als System machen Haare verrückt zeigen.
So, und der dritte Veranstaltungstipp ist in eigener Sache. Die Abschlussveranstaltung des Queer Film Festivals Konferenz wird am 28.10. in der Bar auf dem Spinnereigelände stattfinden. 23 Uhr geht's los. Die Ladyfest Crew mit Homo Electric zusammen organisieren eine super Queer Party. Kommt alle. So, das war's schon wieder. Wir hören uns wieder in 4 Wochen am 28.10. 18 Uhr auf Radio Blau. Tschüss.
But illegitimately to a heart. most likely he became an orphan. Oh, what a lovely orphan he was, sent to the reformatory. 10 years old was his first glory. Got caught stealing from a nun. Now his love story had begun. Executed. The pure romance was undisputed. Angelic hoodlums and holy ones. Angelic hoodlums and tattoos of ships and tattoos of tears. All those beautiful boys, pimps and queens and criminal queers. All those beautiful boys, tattoos of ships and tattoos of tears. Beautiful.